Wir sind ja mitten im ersten Timotheusbrief und wir wollen da heute weiter fortfahren. Im vierten Kapitel möchte ich Vers 13 bis 16 nochmal lesen, um heute ganz besonders die Ermutigungen, auch die der Paulus dem Timotheus mitgeben wollte, zu betonen. Er wurde zu einigem aufgerufen. In diesen vergangenen Versen ab Vers 1, Kapitel 4. Und jetzt aber auch gibt es einiges an Ermutigung, was wir hier vorfinden. Und ich lese uns diesen Text, Vers 13, Kapitel 4 bis Vers 16 vor. 1. Timotheusbrief. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung unter Handauflegung der Ältestenschaft. Dies soll deine Sorge sein, darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Ich bete noch ganz kurz und dann können wir es wünschen, da wieder zu machen. Herr Jesus, nun danken wir dir, dass dein Wort für uns ein Licht auf unserem Weg sein darf, heute und alle Tage unseres Lebens. Unseres Fußes Leuchte ist es, dein Wort. Und wir brauchen Licht für unseren Weg. Danke, dass du dein Licht scheinen lässt. Hilf uns nun auch zu hören, zu verstehen. Ach Herr, hab Erbarme mit uns. Amen. Jetzt können wir das Fenster wieder schließen. Oder die Fenster wieder schließen. Wenn ihr euch das kurz in Erinnerung ruft, die Situation des Timotheus, ich darf das zur Einleitung einfach noch einmal auch wiederhole und euch in Erinnerung rufe. Ein noch relativ junger Mann, 35 Jahre circa, befindet sich dort in Ephesus in der Gemeinde als jemand, der von dem Paulus dort auch hingesandt wurde. In Kapitel 1, Vers 3 steht es genauso beschrieben. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben. Also er hat einen Auftrag von dem Paulus erhalten und soll nun den Geschwistern in Ephesus beistehen. Aber sein Werk, was er auch aufgetragen bekommen hat, es ist nicht nur ein Werk, welches sicherlich viel Schönes mit sich gebracht hat, sondern es steht ja hier in diesem Kapitel 1, Vers 3 schon etwas erklärt, dass es auch ein schwieriges Werk war, was er hier von dem Paulus oder vom Herrn letztendlich auch erhalten hat. Da heißt es, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten. Also der Timotheus war in einer Lage, die nicht leicht für ihn war. Er wurde, das haben wir im vierten Kapitel auch festgestellt, zum Beispiel verachtet. Vers 12 im Kapitel 4 heißt es, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Die Gemeindeglieder dort in der Gemeinde in Ephesus, wie viele es nun waren, das können wir heute natürlich nicht mehr sagen, aber es waren einige, die nun ihn und seinen Dienst missachteten. Sie missachteten ihn, weil er noch relativ jung war. Und was er zu sagen hatte, das gefiel ihnen nicht. Sie haben ganz andere Gedanken gehabt. Davon wird im 4. Kapitel ja nun auch uns einiges erklärt. Sie verbieten zu heiraten, Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat. Das kommt uns alles ganz bekannt vor, ne? Heute ist das ja auch ein Trend, die gesunde Ernährung. Das darf man essen, das darf man nicht essen. Und vieles andere mehr, was wir heute auch ja haben in unserer Zeit. Die Leibesübung wird heute auch über alles empfohlen und wird schon also gepriesen, als wäre es für sich eine Heilsquelle. Der Paulus kann sagen, die leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich. Damit tut er die Leibesübung nicht verdammen, aber er setzt sie in Beziehung zu ihrem Wert gegenüber der Gottesfurcht. Kurz gesagt, der Timotheus hat also vor sich ein Schlachtfeld. Also er hat eine Umgebung, wo er selbst auch immer wieder zu kämpfen hat und dauernd Widerstände, dauernd Schwierigkeiten auch um sich herum hat. Aber nun will der Paulus ihn auch ermutigen. Und einige Dinge von diesen also Ermutigungen möchte ich uns heute Morgen hier auch etwas aufzeige. Es ist nicht unbedingt gleich an der Oberfläche so zu sehr, aber ich hoffe, dass es mir gelingt, mit der Hilfe des Herrn euch das auch zu zeigen. Die erste Ermutigung, die er ihm hier auch gibt, das ist schon allein die Erwähnung der Gnadengabe. Vers 14. Ich lese es euch noch einmal vor. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. Warum ist das eine Ermutigung? Das muss ich ja, wenn ich das jetzt für mich lese, auch erst mal versuchen zu verstehen. Das hört sich doch viel mehr an wie eine Verpflichtung. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. Es ist auch eine Verpflichtung und es ist ein Aufruf. Aber das Wort Gnadengabe ist für den Timotheus als Kind Gottes eine große Ermutigung. Und zwar erklärt der Paulus dem Timotheus hiermit, der Herr hat dir in seiner Gnade etwas geschenkt, wodurch du ihm jetzt auch dienen kannst. Und diese Gnadengabe ist eine, die nun von ihm auch mit Kraft und Leben erfüllt wird. Es ist seine Kraft, die in dieser Gabe zum Vorschein kommt und die er auch offenbar machen darf in seinem Dienst als Lehrer, als Verkündiger, als Evangelist, als Hirte, als Seelsorger. Diese Arbeitsbereiche hat er ja auch im Grunde da bekommen. Eine Gnadengabe. Ich will es euch versuchen zu illustrieren, warum das eine Ermutigung ist für den Timotheus. Der Paulus erklärt es mal selbst in Bezug auf seinen Dienst im Römer, also Brief, also sein Dienst, den er ganz allgemein tut. Und da heißt es im Römerbrief in Kapitel 1, Vers 11 in folgender Weise. Römerbrief, Kapitel 1, Vers 11. Mich verlangt danach, euch zu sehen, sagte Paulus den Geschwistern in Rom, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen. Was erklärt er damit? Ja, er erklärt damit nicht nur, dass er vom Herrn etwas empfangen hat, was er ihm gegeben hat, sondern er erklärt ihm dadurch auch, dass diese Gabe, die der Herr ihm auch gegeben hat und die damit verbundene Gnade, ihn nun auch dazu bringt und auch ihm das Verlangen erweckt und schenkt, es seine Geschwister weiterzugeben. Das ist eine Ermutigung für den Timotheus. In seiner Situation, wenn er sich jetzt also so umgeblickt hat in dem Kreis der Geschwister, in dem er auch stand und dem Herrn diente, da war das ja etwas, wo er auch vielleicht Mühe hatte, weiter dran zu bleiben, weiter ihnen zu dienen, weiter für sie sein Leben einzusetzen, seine Kräfte aufzuopfern. Er von sich aus selbst hat, weil er viel Gegenwind bekommen hat, natürlich da Mühe. Und nun sagt der Paulus ihm, aber weißt du, diese Gnadengabe, die du erhalten hast, damit hat der Herr dir auch nicht nur eine Fähigkeit gegeben, sondern auch Kraft, diese Fähigkeit unter schwierigste Umstände zu gebrauchen und sie zu Ehre Gottes zu verwenden im Dienst in seiner Gemeinde. So, wisst ihr, das ist genau Gnadengabe. Wenn jetzt jemand von euch sagt, ich bin ein Kind Gottes und es fällt ihm schwer in seiner Gemeinschaft, und das geht uns ja alle immer wieder so, dass es uns schwer fällt in der Gemeinschaft, die wir auch untereinander haben, weil wir miteinander nicht immer hundertprozentig harmonieren, weil wir noch Sünder sind, dann ist es genau diese Gnadengabe. Es ist dieses Geschenk des Herrn Jesus Christus, welches mich nun befähigt, über mich hinauszuwachsen und eben da mich hinzugeben, wo normal der natürliche Mensch sagt, der ist gegen mich, gegen den bin ich auch. Der stellt mir Steine in den Weg, dem stelle ich auch Steine in den Weg. Die Gnadengabe, das ist eigentlich diese Ermutigung, der Herr steht dir jetzt bei mit seiner Kraft, ihm zu dienen in einer Situation, in einer Lage, wo du normalerweise wegrennen möchtest, wo du normalerweise dich versteckst. Das machen wir, wenn wir uns nicht wohlfühlen, verstecken wir uns. Aber der Timotheus sollte sich ja nicht verstecken. Der sollte ja nun nicht einfach sagen von seiner Seite aus, ja, das ist alles so problematisch, da ziehe ich mich zurück. Sondern der Paulus, der wollte, dass er gerade in dieser Situation, dort in Ephes unter diesen schwierigen Umständen, dem Herrn in der Gemeinschaft dienen konnte. Und das ist nun die Erfahrung seiner Gnade. Das ist wichtig, dass wir das begreifen und verstehen. Viele reden heute von der Gnade. Aber was Gnade bedeutet, das ist oft gar nicht bewusst und gar nicht klar. Gnade heißt, dass der Herr Jesus mich dazu bringt, nun für ihn und für sein Werk zu leben. Das ist Gnade. Das ist nicht etwas, was ich von mir aus mache. Das ist nicht etwas, was ich von mir aus kann. Nicht, wenn ihr euch eure Lebensumstände jetzt auch quasi vorstellt, in denen ihr euch befindet. Und ihr habt schwierige Lebensumstände im Wohnbereich, im Arbeitsbereich, egal wo auch immer. Wir von uns aus tendieren normalerweise eben dazu, dass wir dann, ja, vielleicht können wir nicht wegrennen, weil wir eben dort auch jetzt sind. aber wir tendieren dann dazu, uns zurückzuziehen oder auch uns zurückzunehmen. Und Gnadengabe heißt, Timotheus, es gibt ausreichend Gnade für dich, dass du mir dienen kannst. Das wird einmal so wunderschön erklärt, auch wieder im Römerbrief in Kapitel 5, dieses überreiche, überfließende seiner Gnade. Da heißt es in Kapitel 5, Vers 15, ich lese es uns vor, es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung, die Gnadengabe. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, in überströmendem Maß zu den vielen gekommen. Überströmende Gnade. Sie ist zu uns gekommen. Nicht nur, dass wir Gabe und Fähigkeiten bekommen haben, wodurch wir eben dem Herrn dienen können. Sie ist allgemein für uns in überströmendem Maße da. Allgemein steht sie uns in überströmendem Maße zur Verfügung für alles, was wir auch vom Herrn aufgetragen bekommen haben zu tun. Es ist genügend Gnade da für alles, Timotheus. Egal, was dir im Augenblick schwerfällt, egal, wo du auch Mühe hast und nicht zurechtkommst, egal, was auch dir Angst einjagt oder wo du eher sagst, ich fühle mich nicht wohl in dieser Gemeinschaft, ich fühle mich nicht wohl unter diesen Menschen, ich möchte nicht länger unter diesen Menschen sein, sie lehnen mich ab. Das ist das, was der Timotheus ja empfunden hat. Das empfinden wir ja auch, wenn wir verachtet werden, wenn man zu uns sagt, was du lehrst, das ist ja verkehrt. Ja, das war in Ephesus so. Sie haben anders gelehrt, anders gedacht, haben andere also Überzeugungen gehabt. Wie soll denn da jemand auch dem Herrn Jesus dienen können? Da ist doch ganz klar, dass man sich zurückzieht. Aber der Paulus sagt zu dem Timotheus nicht, Timotheus, du hast jetzt von mir also die Erlaubnis, zurückziehen dich zu dürfen. Nein, er sagt, gerade diese Gabe, die Gott dir gegeben hat, ich rufe sie dir in Erinnerung. Mit ihr verbunden ist die Gnade, die Fähigkeit, die Kraft, die Möglichkeit, auch mir zu dienen. Und das in einer Art und Weise, wie eben auch nur du es durch diese Gnade tun kannst. Wir lesen das ja auch im 1. Petrusbrief im Kapitel 4, Vers 10. Das ist einer von den ganz bekannten Versen. Und da kann nun jeder für sich selbst auch wirklich einmal feststellen, inwieweit wir mit dieser Gnade, von der wir gerne reden, erfüllt sind. Es ist etwas, wo wirklich heute gerne darüber gesprochen wird. Aber kennen wir sie wirklich? Der Paulus sagt, 1. Petrus 4, Vers 10, dient einander. Dient einander. Damit meint er, in der Gemeinschaft, wo der Herr euch auch hingestellt hat, dient einander. Jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn wir es für uns bekennen, ich bin jemand, der durch Gottes Gnade errettet worden ist, dann heißt es zugleich, diese Gnade, die wir bekennen, genau diese Gnade wird uns auch dahin bringen, nun ihm in der Gemeinschaft, wo er uns hingestellt hat zu dienen. Ich bezweifle bei jedem diesen Anspruch, dass er die Gnade Gottes wirklich erkannt hat, wenn es ihn nicht dazu bringt, in der Gemeinschaft dem Herrn zu dienen. Denn die biblische Gnade, von der wir hier auch im Neuen Testament und im Alten Testament auch schon lese, ist eine Gnade, die immer zum Dienst in der Gemeinschaft aufführt. Und wenn jemand von sich aus sagt, ich bin jemand, der begnadet ist, aber einen Dienst habe ich nicht in der Gemeinschaft, dann stimmt etwas nicht. Versteht ihr? Das widerspricht sich selbst. Diese Gnade ist eine Gnade, die zum Dienst in der Gemeinschaft führt. Dient einander mit der Gnadengabe, die ihr empfangen habt. Oder dient an jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Und das ist nun für den Timotheus eine Ermutigung. Also, das darf für euch eine Ermutigung sein, wenn ihr für euch jetzt manchmal den Eindruck habt, es ist wirklich schwierig und ich fühle mich da auch angefochten, dann darfst du genau diese Gnade ergreifen und darfst sagen, Herr Jesus, gib mir doch diese Kraft, dass ich durch deine Gnade wirklich dir dienen kann. Wirklich auch dabei bleiben kann. Das ist, was der Paulus hier nun auch dem Timotheus so sehr aufs Herz legt. Bleibe beständig dabei. Die Gnadengabe wird ihm dazu auch helfen. Die Gnade, die der Herr uns schenkt, wird uns dazu helfen, dabei zu bleiben. Ist das für euch eine Ermutigung, die Gnadengabe, die ihr erhalten habt? Bitte erinnert euch daran. Erinnert euch daran, dass der Herr euch damit auch Kraft gibt, sie in schwierigste Bedingungen und Umstände zum Gebrauch zu bringen. Innerhalb eures ganzen Lebens. Manchmal sind die Wohnverhältnisse, in denen wir leben, unsere Nachbarschaft schwierig, manchmal die Arbeitsverhältnisse, manchmal auch die Gemeinschaft in der Gemeinde. Das alles miteinander kann ja da auch vorhanden sein. Aber nie ist es so, dass uns eben die Gnade des Herrn Jesus Christus dazu auch anleiten möchte, nun wegzugehen. Du musst speichern, du musst dich zurückziehen, denn diese Schwierigkeiten sind zu groß. Nein, ganz im Gegenteil. Der Paulus ermutigt den Timotheus. Durch die Gnade des Herrn Jesus Christus kannst du in diesem Hexenkessel dort in Ephesus mitten in der Gemeinschaft ein Licht und ein Zeugnis sein. Und da zeigt sich wirklich die Gnade des Herrn Jesus Christus, wo einzelne Kinder Gottes, wo seine Kinder insgesamt eben nun auch das sehr und genau so lebe. Hier hat der Herr mich hergestellt. Hier möchte er mit seiner Gnade mich gebrauchen. Dazu gibt er mir Kraft, sein Haus aufzubauen. Hier zu stehen, hier stehe zu bleiben, hier beständig in meinem Dienst auch zu sein. Es ist viel leichter wegzurennen. Wisst ihr, wie leicht heute es dem Feind ist, genau dies zu bewirken, dass die Kinder Gottes wegrennen, dass sie nicht beständig und treu in ihrem Dienst bleiben? Überall wird es wahrgenommen. In ganz vielen Gemeinden ist das der Fall. Deswegen möchte ich euch heute Morgen ermutigen, durch das, was der Paulus dem Timotheus gesagt hat, du hast Gnade empfangen. Nun darfst du mit dieser Gnade dem Herrn auch ihm dienen. Aber es ist noch eine andere Ermutigung, die der Paulus hier dem Timotheus mitgibt. Und auch diese Ermutigung ist nicht eine, die jetzt vielleicht zuallererst einem gleich auffällt, aber ich glaube, dass der Timotheus, als er diesen Brief von dem Paulus bekommen hat, sich ganz arg gefreut hat, als er lesen konnte, dass der Paulus vorhatte, zu ihm und zur Gemeinde nach Ephesus zu kommen. In Vers 13 heißt es, bis ich komme. Also nicht nur die Gnadengabe ist eine Ermutigung für den Timotheus, sondern auch das Kommen des Paulus ist eine Ermutigung für den Timotheus. Und ich will auch das euch versuchen zu erklären, damit ihr das nachvollziehen könnt. Es heißt einmal von dem Paulus, das hat er selber so aufgeschrieben im Römerbrief, und ihr dürft es gerne mit aufschlagen, im Römer 15, Vers 29, ein ganz bekannter Vers. Da sagt der Paulus auch im Hinblick auf sein Kommen zu den Geschwistern in Rom Folgendes: Ich weiß aber, dass wenn ich zu euch komme, ich mit der Segensfülle des Evangeliums von Christus kommen werde. Wisst ihr, was er damit sagt? Er sagt damit, wenn ich euch in Rom besuche, dann werde ich dort euch von Jesus Christus erzählen. Ich werde es verkündigen, was er vollbracht hat, was er getan hat, und werde euch dadurch ein großer Segen sein. Ich werde mit der Segensfülle des Evangeliums von Christus zu euch kommen. Und so hat der Timotheus den Paulus kennengelernt. Als der Paulus den Timotheus in seiner zweiten Missionsreise auch zum ersten Mal getroffen und ihn als Mitarbeiter mitgenommen hat, hat er ihn so kennengelernt. Das ist ein Mensch, wenn er zu mir kommt, bringt er Christus mit. Und es ist ein großer Segen, wenn er kommt. Es ist ein großer Segen, wenn er da ist. Und es ist schön, in seiner Gemeinschaft zu sein. Es ist wunderschön, in seiner Gemeinschaft zu sein. Und wenn nun der Timotheus das hier hört, dass nun der Paulus kommt, dann hat er sich daran gefreut. Das ist für ihn eine große Ermutigung gewesen. Wisst ihr, dass es eigentlich auch für uns so sein darf? Also wir auch persönlich so ein Segen sein dürfen. Es ist eigentlich in zweierlei Hinsicht hier wahrzunehmen für uns. Zum einen ist es wunderschön, dass der Herr uns nicht alleine auf diese Erde gestellt hat und wir keine Gemeinschaft haben können. Wenn wir nicht miteinander verbunden wären und niemand ein anderer hätte, der um sich herum wäre und auch Jesus Christus kennen würde, es wäre schrecklich für uns. Ganz alleine. Aber wenn wir jetzt in der Gemeinschaft miteinander verbunden sind und jetzt sagt jemand zu uns, ich komme, und dann können wir uns freuen, weil wir wissen, es ist ein Kind Gottes und er bringt Jesus mit. Freut ihr euch, wenn jemand, der zum Herrn Jesus gehört, zu euch sagt, ich komme? Freut ihr euch über die Gemeinschaft? Es ist eine Ermutigung für uns, Gemeinschaft haben zu dürfen. Es ist ein Segen, nicht alleine auf dieser Erde den Weg gehen zu müssen, himmelwärts. Wenn der Abraham heute in die Welt der Gemeinde hineinblicken würde, und er war nun wirklich jemand, der in mancherlei Hinsicht sehr einsam war, sicherlich auch dort in Kanaan. Und wenn er nun auf die Welt 2021 blicken könnte und auf die Gemeinde Jesu, auf diese Erde, dann würde er wahrscheinlich ganz vielen sagen, warum bist du so alleine? Wie kann es eigentlich sein, dass du von deiner Seite aus gar nicht da, wo du auch Möglichkeiten hast, Gemeinschaft zu haben, sie wahrnimmst und suchst? Weißt du, ich habe in einer Zeit gelebt, da habe ich in einem Zelt hausen müssen, umgeben von gottlosen Menschen in Kanaan. Und es gab gar nicht viele um mich herum, die überhaupt das Kommende, also was der Herr mir gezeigt hat, den Erlöser. Der Abraham hat den Tag des Herrn gesehen und hat sich an ihm erfreut. Es gab nicht viele, ganz wenige nur, mit denen ich Gemeinschaft hätte haben können. Warum bist du so allein? Würde er heute hineinrufen in die Welt der Gemeinde und würde sagen, warum suchst du nicht die Gemeinschaft auf? Siehst du nicht den Trost, den du haben kannst in der Gemeinschaft? Siehst du nicht Christus inmitten der Kinder Gottes um dich herum? Kannst du es nicht wahrnehmen und sehen, diesen Segen, den der Herr in diese Gemeinschaft hineingelegt hat? Was für eine Ermutigung könnte es für dich sein, mitten in deinem Leben, in deine Kämpfe, in deine Nöte, in deine Sorge, in deine Zweifel, wenn du diese Gemeinschaft schätzen lernen könntest? Das würde ich heute sicherlich sagen. An ganz viele Orte. Weißt du, ich habe allein leben müssen in einem Zelt. Ich hatte nicht die Möglichkeit, da oder dorthin zu gehen. Und du hast sie, aber du kommst nicht, du gehst nicht in diese Gemeinschaft. Hast du nicht begriffen, was es für ein Segen ist, was es für eine Ermutigung ist für dich, diese Gemeinschaft haben zu können? Ich komme. Aber nicht nur von der Seite her möchte ich es betrachten, sondern eigentlich möchte ich es auch von der anderen Seite her betrachten, diese Ermutigung. Wir dürfen sie sein. Wir dürfen eine Ermutigung für andere sein. Wir dürfen den Segen des Evangeliums für andere mitbringen. Heute trefft ihr euch vielleicht in eurer Familie. Ich weiß nicht, was jeder Einzelne so mitbringt. Wisst ihr, was das Schönste ist, was man mitbringen kann? Den Segen des Evangeliums von Jesus Christus. Paulus sagt, wenn ich zu euch komme, komme ich mit der Segensfülle des Evangeliums von Christus zu euch. Was auch immer du mitbringst in die Gemeinschaft heute, wo du dich befindest, du kannst ihr nicht besser helfen und ihr nicht besser ein Segen sein, wie dadurch, dass du Jesus Christus mitbringst. So ein Segen, so eine Ermutigung dürfen wir einander sein. Ich komme. Ja, ich besuche dich oder ich gehe mit dir auf dem Weg. Ich helfe dir, ich stehe dir bei. Das ist Gemeinde. Das ist Gemeinde. Ich bin bei dir. Ich trage dich mit, ich bete für dich. Ich stärke dich. Das ist Gemeinde. Ich komme. Das ist eine Ermutigung, eine große Ermutigung. Der Feind bringt uns dahin zu sagen, Moment, bleib lieber weg. Ich möchte eigentlich gar nicht, dass du kommst. Weißt du, ich habe was gegen dich. Wisst ihr, dass der Feind mit größter Freude immer daran arbeitet, die Kinder Gottes dazu zu bringen, dass sie sich gegenseitig hassen, ablehnen, sich nicht vergeben können, nicht miteinander Gemeinschaft haben können, sich streiten und möglichst nicht einander dienen, nicht das Haus Gottes aufbauen. Bau dein eigenes Haus auf, das kannst du, also Turmbau von Babel. Wir bauen ein Haus bis in den Himmel. Aber wo Gemeinde gebaut wird, bitte bleib weg. Musst du nicht mit dabei sein. Ach, es gibt tausend Gründe, weißt du, warum du nicht mit dabei sein sollst. Das ist das Werk des Widersachers. Und heute führt er es leider sehr erfolgreich durch. Es ist sehr leicht für ihn, Kinder Gottes auch zu verführen und sie zu verwirren, weil sie gar kein Verständnis von dem haben, was sie in Christus sind. Sie reden zwar von Christus, aber sie begreifen nicht, was der Leib Christi ist. Sie sehen nicht ihre Verbundenheit miteinander. Dass ich komme, dass das ein Bestandteil des Werkes seiner Gnade ist. Nicht ich bleibe weg, sondern ich komme. Schön, wenn man das versteht. Ich möchte den anderen ermutigen durch mein Kommen. Ich möchte da sein. Wir können uns gegenseitig ermutigen und wir können uns gegenseitig entmutigen. Beides ist natürlich möglich in einer Gemeinschaft. Aber der Paulus wollte den Timotheus ermutigen. Und er sagt es in dieser Weise, ich komme. Ich suche nicht dich, sondern nicht das Deinige, so muss ich es sagen. So hat er es in 2. Korinther 12, Vers 14 gesagt, sondern dich selbst. Ich möchte nicht etwas von dir haben, das ist, was die Welt in der Gemeinschaft immer sucht, einen Nutzen haben voneinander. Nein, ich möchte für dich ein Segen sein. Das ist christliches Wesen. Nicht, ich gehe dahin, wo ich etwas davon habe, sondern ich gehe dahin, wo ich mein Leben für den Herrn Jesus verlieren kann. Das ist wirklich Gnade. Alles andere ist nur eine Rede von Gnade, aber kein Leben in der Gnade. Ich komme. Aber nicht nur diese Ermutigung, ich komme, sondern auch die Ermutigung, die in diesem allerletzten Satz von 1. Timotheus 4 hier auch noch aufgeschrieben ist. Ich habe nicht mehr viel Zeit, aber die verbleibende Minute möchte ich diese beiden Dinge hier doch auch noch uns aufs Herz legen. Eine Ermutigung für den Timotheus. In zweifacher Weise. Habe Acht auf dich selbst, Vers 16, und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Jetzt ist das etwas, wo der Timotheus ermutigt wird, dass er selbst sich retten wird. Wisst ihr, das hat die Ausleger immer durcheinander gebracht. Der kann sich doch gar nicht selbst retten. Hier geht es wahrscheinlich nur um Bewahrung, sagen manche. Aber die allermeisten sind vollkommen davon überzeugt, dass es hier nicht nur um die Bewahrung vor den Irrlehre geht, sondern wirklich um sein Heil. Und das will jetzt aber richtig verstanden werden. Es will richtig verstanden werden. Und aus diesem Grund möchte ich auch es uns versuchen, etwas zu erklären. Der Paulus sieht den Timotheus vor sich. Und er nimmt wahr, dass er in einem inneren Kampf sich befindet. Er nimmt es wirklich wahr. Und er schreibt ihm das ja auch im ganzen 1. Timotheusbrief in der vergangenen Kapitel, erklärt er ihm das ja auch. Timotheus, ich sehe, was deine Auseinandersetzungen sind. Ich sehe, was deine inneren Kämpfe sind. Ich sehe, durch welche große Nöte du hindurchgehst. Ich nehme dies wirklich wahr. Aber Timotheus, ich sage dir, bleibe dabei. Und du wirst dich selbst retten. Und was ist jetzt die Ermutigung, wo er ihm erklären will, was er ihm sagen möchte, wenn er ihm erklärt, du wirst dich selbst retten? Das ist ja eine Ermutigung. Das ist ja für ihn etwas, wo er wissen soll, Timotheus, du wirst errettet werden. Nicht nur du wurdest errettet, du wirst jetzt gegenseitig errettet, sondern du wirst auch in Zukunft errettet werden. Worin besteht da diese Ermutigung? Er sagt ihm eigentlich nichts anderes. Timotheus, es lohnt sich. weiter beständig dabei zu bleiben, in diesem Dienst, den du von mir und vom Herrn Jesus Christus bekommen hast, den ich dir gegeben habe. In Ephesus. Das ist dieser ganz große Rahmen. Timotheus, es lohnt sich für dich, du wirst dich selbst retten, wenn du bei dem bleibst, wozu der Herr dich berufen hat. So einfach. Eine Ermutigung zu bleiben. Eine Ermutigung in dem Dienst zu bleiben. Du wirst dich dadurch selbst retten. Und wisst ihr, es ist aus dem Grund eben eine Ermutigung, weil sein Fleisch des Timotheus, was noch nicht erlöst war, ihm fortwährend in seinem Herzen erklärte: Timotheus, ich halte es nicht mehr aus. Timotheus, ich werde nicht gepflegt. Timotheus, ich gehe zu Schanden. Timotheus, das macht mich fertig. Das ist für mich unerträglich. Das ist das Fleisch, wisst ihr? Also nicht der Herr Jesus Christus und sein Geist und das, was in unserem inneren Menschen nun auch durch das Heil vorhanden ist, sondern das ist das, was in unserem Herzen, also in unserem Fleisch, in unserem, so muss ich sagen, in unserem unerlösten Leib fortwährend auf uns zukommt. Es ist eine Auseinandersetzung. Das Fleisch streitet mit dem Geist. Könnt ihr selber nachlesen. Ne? Also es ist etwas, wo... Und das Fleisch sagt fortwährend zu dem Timotheus: Timotheus, geh, geh, geh. Alles besser wie das. Das musst du dir doch nicht antun. Du musst doch das nicht aushalten, Timotheus. Du wirst doch gar nicht geliebt, du wirst doch nicht anerkannt, du wirst doch gar nicht mit der Ehre umgeben, die du eigentlich verdient hast. Timotheus, lass es, geh, bleibe weg. Aber, nun sagt der Herr, bleibe, bleibe, Timotheus, du wirst dadurch dich selbst retten. Im 1. Johannesbrief Kapitel 2 heißt es, dass sie nicht geblieben sind in der Gemeinschaft, ist ein Zeugnis dafür. Könnt ihr selber nachlesen, wenn ihr heute Nachmittag ein bisschen noch Zeit euch nehmt für das Wort Gottes. Es ist ein Zeugnis dafür, dass sie nicht zu uns gehört haben. Wisst ihr, was der Johannes damit erklärt, der Apostel der Liebe? Wenn sie zu uns gehört hätten, wären sie bei uns geblieben. Wer zu Christus gehört, bleibt in der Gemeinschaft mit Christus und mit seiner Gemeinde. Bleibe, bleibe. Du wirst dich selbst retten. Es lohnt sich zu bleiben. Manches Mal ist es so, dass wir uns sagen, lohnt es sich überhaupt zusammenzukommen? Es lohnt sich. Es lohnt sich immer wieder neu, wo der Herr Jesus Christus einlädt. Wenn ich euch einladen würde, würde es sich nicht lohnen, weil ich nicht lohnenswert bin. Aber wenn Christus einlädt und wenn ihr ihn liebt, werdet ihr kommen. Dann werdet ihr kommen. Es lohnt sich, dabei zu bleiben. Es lohnt sich, dabei zu bleiben. Ihr werdet euch selbst dadurch auch retten. Der Herr wird es euch gebrauchen und verwenden. Ihr habt ja nun zum Beispiel diese wunderschöne, bildhafte Aussage, die der Herr Jesus Christus selber auch im Johannesevangelium erklärt hat. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede Rebe aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, was ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir. Bleiben wir wirklich? Es lohnt sich zu bleiben. Es lohnt sich zu bleiben. Oh, wenn wir das verstehen würden und wenn wir erfüllt wären vom Heiligen Geist, wie wir erfüllt sein sollten, würden wir für jede einzelne Gemeinschaftsmöglichkeit, die wir haben, wo wir hingehen können, ich weiß, dass es nicht immer möglich ist, aber wo wir hingehen können, würden wir sagen, es lohnt sich, es ist schön. Es ist ein Augenblick, wo wir dem Herrn in besonderer Weise begegnen dürfen. Er lädt mich ein. Es ist er, der seine Kinder zu sich ruft. Heute Morgen haben wir in dem Psalm 32 gelesen, dass manche seiner Kinder mit einem, also weil sie sich nicht führen lassen, ein Geschirr angelegt bekommen. Sie sind stur. Habt ihr es gehört, als ich es vorgelesen habe im Psalm 32? Das ist etwas, wo dann wirklich auch quasi der Herr sagt, du, ich möchte dich ermutigen, komm, bleibe dabei. Du wirst dich selbst retten. Und derjenige sagt, also weißt du, nee, ich komme nicht. Und dann legt der Herr ein Geschirr an. Das ist etwas, was er tun kann, was er auch macht, um seine Kinder zu bewahren, dass sie nicht wirklich verloren gehen. Er wird sie bewahren. Aber manches Mal, wenn er uns nicht ermutigen kann durch die Gemeinschaft, die er uns schenken will, wird er uns in unserem eigenen Leben durch Umstände es klar werden lassen, ganz neu wieder klar werden lassen, wie schön und wie wertvoll diese Gemeinschaft ist. Und das ist etwas, wo es ist nicht nötig. Deswegen lasst euch ermutigen, dran zu bleiben. Nicht nur, was Gemeinschaft betrifft, sondern das, was auch zuvor kommt. Wisst ihr, ein Anzeichen dafür, dass jemand in der Gemeinschaft mit dem Herrn auch sich befindet, ist ja, dass er für sich selbst auch mit ihm lebt im Wort. Und es bringt ihn dann auch in die Gemeinschaft. Ich kann es euch auf den Kopf hin sage, wenn jemand nicht wirklich auch die Gemeinschaft liebt, dann ist vorher schon zuvor ein Mangel da gewesen in der Gemeinschaft mit dem Herrn im Wort und im Gebet. Denn das Wort und das Gebet bringt immer Kinder Gottes zusammen. Und der Mangel am Wort und der Mangel am Gebet führt sie auseinander. Niemand vermag für sich mit Liebe und Hingabe die Bibel zu lesen. Niemand kann auch ein lebendiges Gebetsleben haben, ohne dass er die Gemeinde des Herrn liebt und gerne in die Gemeinschaft kommt. Und sich immer wieder sagt, es lohnt sich dabei zu bleiben. Das möchte der Herr Jesus euch heute Morgen aufs Herz legen. Es lohnt sich dabei zu bleiben, dass ihr die Bibel aufschlagt, dass ihr betet, dass ihr ein Zeugnis gebt, dass ihr für ihn lebt. Es lohnt sich. Ihr werdet dadurch euch selbst retten. Wenn ihr auf diesem Weg geht, wirkt euer Heil aus mit Furcht und Zittern, sagt der Paulus im Philipperbrief. Gott ist es, der in euch wirkt, das wolle wie auch das vollbringe. Das ist der Grund, warum er das sagen kann. Und das ist auch der Grund, warum eben es für ein Kind Gottes nicht etwas ist wie so eine Art großer, schrecklicher Zeigefinger, der sich erhebt, sondern der Paulus erinnert den Timotheus nur an die Gnade. Das ist das, wo er sagt, weißt du, die Gnade des Herrn Jesus Christus, sie wird dich dahin bringen, dass du auch errettet wirst und sie wird dir dabei helfen, dass du dabei bleibst. Der, der in dir wirkt, das wolle und das vollbringe, er wird es auch bewirken. Und er wird auch helfen dazu, dass andere, die dich hören, und damit höre ich jetzt auf, weil ich jetzt eh schon zeitlich am Limit bin, dass die errettet werden. Das ist auch so eine Aussage, die als außergewöhnlich ist. Der Paulus erklärt dem Timotheus hier, nicht nur du wirst dich selbst retten, sondern du wirst auch die retten, welche auf dich hören. Wie kann der Paulus das sagen? Ganz einfach, die, die das Evangelium, welches der Timotheus verkündigt, annehmen, werden errettet. Ja, die, die auf ihn hören, werden errettet. Eine Ermutigung für ihn. Und er braucht diese Ermutigung. Wir brauchen diese Ermutigung. Dass also wir Hörer von dem Herrn Jesus immer wieder, gib dieses Wort weiter. In der vergangenen Woche hatte ich ein Gespräch mit einem Hautarzt, wo ich war. Hochintelligenter Mann, Doktor. Kapazität auf seinem Fach. Und wir saßen dann am Ende zusammen, als er nun erklärt hat, was zu tun wäre. Und ich habe ihm zwei Bibelverskärtler zugeschoben. Und er hat schon vorher immer wieder mal gefragt, weil er von der Berufsangabe dann mitbekommen hat, dass ich Pastor bin, wie das denn wäre mit dem reformierten Glaube. Ja, Vorherbestimmung. Das war das Einzige, was er dann besonders auch betont hat. Das ist das, was er wohl im Hinblick auf das reformierte Calvinische auch in Erinnerung hatte von seinem Wissen. Er war nicht offen in dem Sinn, dass er wirklich Frage gehabt hätte. Er hatte Wissen, er hatte ein Kopfwissen von Kirchengeschichte, so büste Dinge, die er auch gelernt hatte, aber er kannte Jesus Christus nicht. Und dann durfte ich ihm das sagen, wenn Sie vor dem Herrn Jesus Christus stehen, wird er Sie nicht fragen, ob Sie evangelisch oder katholisch sind, sondern er wird Sie fragen, ob Sie ihm vertraut haben, ob Sie ihm geglaubt haben. Persönlich, also so sinngemäß habe ich es ihm auch weitergegeben. Und jetzt ist das etwas, wo man angefochten ist, wenn man spürt, dass der andere vielleicht auch gar nicht so offen ist oder dass er unter Umständen nicht wirklich ergriffen ist, wie auch immer man es ausdrücken möchte. Aber wisst ihr, ich habe Vertrauen in das Wort Gottes. Wenn ich nicht darauf vertrauen würde, dass das, was ich weiter sage, Kraft hat zu erretten, warum soll ich es überhaupt weiter sagen? Es hat doch Kraft, es kann doch wirken. Wir haben vor viele, viele Jahre, es ist jetzt 30 Jahre her, hier in Neuestein eine Kinderstundearbeit begonnen. Und daraus entstand ein Zeltlager und das führte dann letztendlich über weitere Stufen zu dem Zeltlager, was wir heute auch insgesamt haben mit den 5 Gemeinden. Keines von diesen Kindern, mit denen wir damals Kinderstunde gemacht haben, vielleicht 1, 2 ausgenommen, wissen wir bis zum heutigen Tag, dass der Herr sie errettet hat. Aber wäre das jetzt ein Grund für mich zu sagen, das, was wir weitergegeben haben, das Evangelium, hat keine Kraft zu erretten? Nicht jedes Mal, wenn ich bete, so für mich, lege ich dem Herrn das hin, aber immer wieder lege ich ihm das hin und sage, Herr, sie habe dein Wort gehört. Und es geht nicht kaputt, dieses Wort, es verdirbt nicht, es hat Kraft, auch wenn sie jetzt selber Kinder haben und 30, 40 Jahre alt sind, es hat Kraft zu wirken. Ich möchte nicht das Vertrauen verlieren darin, dass der Herr in der Lage ist, auch sie zu erretten. Denn es ist sein Wort gewesen, was wir ihnen weitergegeben haben. Es ist eine Ermutigung, das für sich zu glauben und darauf zu vertrauen. Was wir weitergeben dürfen von Jesus Christus, hat eine große Kraft zu retten. Ich möchte am Schluss mit uns still werden und beten. Herr Jesus, Oh, wir sind es nun heute, die in unserem Leben, in unserer Nachfolge, in unserer Gemeinschaft stehen. Und wir werden genauso wie der Timotheus auch mit allem konfrontiert, was wir im 1. Timotheusbrief auch lesen. Und Herr, wir wollen dir dafür danken, dass du uns ermutigst und uns sagst, dass deine Gnade vollkommen ausreicht für all unseren Dienst. Wir danken dir dafür, dass du, Herr, auch persönlich immer wieder zu uns kommst. Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun, hast du im Hebräerbrief ja vom Alten Testament aufschreiben lassen. Wenn du nicht gekommen wärst, Herr, wir würden heute an irgendwelche Götze glauben. Wir würden uns vergöttern, aber wir würden nicht zu dir gehören. Du bist zu uns gekommen. Ach, nun hilf, dass wir auch zu anderen kommen. Ob es deine Kinder sind oder diese Welt ist, wo wir ein Zeugnis sein sollen. Und Herr, bewahre uns, dass wir uns auch auf dem Weg, den du für uns erwählt hast, mit den Mitteln, die du uns schenkst, selbst bewahren können. Diese Mittel deiner Gnade, die wir ergreifen können im Glauben, wodurch wir auch bewahrt werden. Dass wir uns zeigen als deine Kinder darin, dass wir ausharren. Das anfängliche Vertrauen bis zum Schluss festhalten, die anfängliche Zuversicht. Und hilf uns auch nicht zu zweifeln daran, Herr, dass dein Wort Kraft hat, auch zu retten. Wenn wir es weitergeben, merken wir oft keine Reaktion. Aber du kannst dennoch wirken. Und selbst wenn jemand nun nicht es annimmt, so ist deine Güte, deine Geduld und deine Freundlichkeit in diesem Zeugnis auch zum Ausdruck gekommen. Dafür lobe wir dich, Herr Jesus Christus. Und nun legen wir uns auch in deine Hände und befehlen uns dir an. Amen.